Du denkst, ich muss es richtig machen. Ich muss meinen Schlaf tracken, ich muss meine Schritte zählen, ich muss auf der Yogamatte bei Instagram und am besten noch im Bett performen, abliefern und immer lächeln für den nächsten Feedpost. Aber in Wirklichkeit bräuchten wir einen ganz anderen Umgang mit uns selber und mit dem, wie wir durch die Welt gehen. Keiner erkennt mal an, ey, meine Finanzen sind vielleicht nicht perfekt, aber sie könnten ja auch viel schlechter sein. Ey, mit meinen Eltern habe ich vielleicht nicht das Top-Verhältnis, aber es gibt auch Kinder, die haben überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern. Oder die Eltern sind gestorben oder es ist völlig zerrüttet und es gibt einen Gerichtsprozess. Die Leute haben also scheinbar einen Bias, der immer nur diese Richtung kennt. Immer nur nach oben, wie die Dinge in deinem Leben, die anders sein könnten, noch besser sein könnten. Jemand, der ein glückliches Leben, Happy Life in den Vordergrund stellt, der würde am Ende seines Lebens sagen, boah, war das schön, war das angenehm, ein Leben voller Glücksmomente. Jemand, der ein sinnerfülltes Leben führt, würde am Ende sagen, ich habe einen Unterschied gemacht, ich habe was bewegt. Und jemand, der ein psychologisch reiches Leben geführt hat, würde am Ende sagen, was für eine Reise. Und wenn man das zusammennimmt und sich in allen drei Bereichen zugesteht, dass das vielleicht Aspekte deines Lebens sind, ich glaube, dann geht man gesünder durch.
Der perfekte Mensch. Wir alle wissen, ihn gibt es nicht. Und doch fühlen wir oft diesen Druck, diesem unerreichbaren Ideal gerecht werden zu müssen. Unser Alltag ist geprägt von ständigen Erwartungen. Wir sollen im Job glänzen, wir sollen auf dem Laufband mithalten können und das perfekte Aussehen bewahren. Keiner will falten und Therapie? Ja, Therapie, das brauchen doch eh nur Versager. Egal ob im Beruf, auf Social Media oder in den eigenen vier Wänden, der Anspruch unserer Zeit ist Perfektion. Wir spüren aber, dass es uns überhaupt gar nicht gut tut und trotzdem hecheln wir im Hamsterrad. Wie geht das besser? Wie gelingt ein Leben in echter Zufriedenheit? Das verrät uns Dr. Leon Windscheid. Als einer der bekanntesten Psychologen Deutschlands vermittelt er psychologische Erkenntnisse aus der Wissenschaft in seinem erfolgreichen Podcast Betreutes Fühlen mit Atze Schröder, in seinen Spiegel-Bestseller-Büchern im ZDF bei Terra X und auf den großen Bühnen Deutschlands. Leon ist übrigens zum zweiten Mal in unserem Podcast zu Gast. Also falls du die erste Folge mit ihm über besser fühlen noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir dringend erst diese Folge anzuhören und dann wieder zu dieser Folge zurückzukehren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Von meinen Gästen möchte ich erfahren, wie wir ein gelingendes Leben führen können und welche Rahmenbedingungen wir für ein besseres Arbeiten brauchen. Du erfährst in dieser Folge, wie wir uns von dem Streben nach höher, schneller, weiter befreien können. Wie du feststellst, wann es gut genug ist. Was es mit einem psychologisch reichen Leben auf sich hat und wie du wirklich zufrieden sein kannst, auch ohne Perfektion.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Leon, schön dich mal wieder zu sehen.
Hi Dito, moin Jonas.
Seit unserem letzten Gespräch vor knapp 3 Jahren ist es viel dazugekommen bei dir. Du warst damals schon Autor und Podcaster, jetzt bist du auf den großen Bühnen Deutschlands unterwegs. Du bist Host auf ZDF, also viel im Fernsehen zu sehen. Wie fühlt es sich für dich an? Wird es nicht zu viel irgendwann für dich?
Nee, sogar im Gegenteil. Also ich habe vor 3, 4 Jahren, würde ich sagen, noch mehr Sachen gemacht, die vielleicht mehr im Hintergrund liefen, aber immer mehr gemerkt, es ist besser, weniger in der Tiefe zu machen, als auf allen Hochzeiten tanzen zu wollen, was mir nicht ganz leicht fällt, weil ich das eigentlich sehr, sehr gerne mache, was ich mache, weil ich auch weiterhin unglaublich für Psychologie, für Wissenschaftskommunikation brenne und dann schon eher mich schwer tue, Nein zu sagen, wenn ein gutes, tolles Projekt sich anbahnt. Aber mit dem Podcast, mit der Tour und mit dem Terra X Kosmos, wo ich jetzt auch viel für drehe, einfach bin ich voll ausgelastet, habe das Gefühl, ich werde allem gerecht und auch wenn es manchmal viel ist, ist es nicht zu viel. Ich glaube, das ist so etwas, was mittlerweile deutlich besser klappt. Als wir vor 3 Jahren gesprochen haben, da war ich, würde ich sagen, auf dem Weg dahin. Ich bin noch lange nicht angekommen, aber es ist wieder so ein paar Schrittchen weiter mit dem vorsichtig, dass du eine Balance findest, ne, zwischen Sachen machen, für deine Dinge brennen, aber eben nicht ausbrennen oder es nicht übertreiben.
In wenigen Wochen startet ja deine große Tour. Wie aufgeregt bist du aktuell?
Das ist dann der Punkt, wo ich dann aufpassen muss, dass es nicht zu viel wird. Triffst den Nagel auf den Kopf. Ich bin sehr aufgeregt, weil ich habe beim letzten Mal, gibt es normalerweise solche Preview-Termine. Für alle, die das nicht kennen, du machst so ein Programm fertig, du schreibst das alles, aber das ja dann quasi in deinem Kämmerlein. Und dann weißt du überhaupt nicht, wie reagiert jetzt ein Publikum? Kann man das nachvollziehen, was du erzählst? Wenn du auf einer Bühne stehst und das ist 8 Minuten lang langweilig oder es passiert nichts im Sinne, dass du was erzählst, was die Leute fesselt und mitnimmt und begeistert, dann kann das passieren, dass dir so eine ganze Halle wegkippt und die Stimmung runterzieht und plötzlich stehst du da und das hat, glaube ich, jeder von uns schon mal bei so einem Bio-Referat vor der Schulklasse gefühlt. Das möchte man nicht erleben und deswegen macht man in solchen Testshows, dass man ausprobiert, wie gut kommt das an? Kann man folgen? Versteht man das? Hat das die Dramaturgie, die man braucht? Ist das Storytelling so rund, dass man sagt, ey, man hört ja auch gerne einfach 1,5 Stunden, in meinem Fall ja auch mit einem Inhalt zu, der jetzt vielleicht, weil es um Psychologie geht, nicht immer ganz, ganz einfach ist. Und dafür gibt es solche Testshows. Und bei der letzten Tour waren das so Testshows in Locations mit 150 mal 300 Leuten. Und jetzt ist aber die neue Tour deutlich größer geworden, einfach weil das so, ja, weil das so Anklang findet, was mich ja einerseits total begeistert. Andererseits heißt es aber auch, diese Previews sind direkt mit 500 bis 1000 Leuten. Wenn du vor 150 Leuten stehst und es läuft noch nicht so ganz so rund, ist das das eine. Aber wenn du vor 1000 Leuten stehst und es läuft noch nicht ganz so rund, ist es das andere. Und deswegen bin ich sehr aufgeregt. So aufgeregt, dass ich mir letztens sogar hier in Münster einen, ich nenne es jetzt mal, Zusatztermin organisiert habe. Bei den Alexianern, das ist hier so eine Organisation, die sich für vor allem auch für Menschen mit psychischen Störungen stark macht. Und dann haben wir das für den guten Zweck mit 150 Leuten in so einem kleinen Hörsaal mal getestet. Und das funktionierte schon ganz gut. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe noch einiges vor mir und da bin ich gerade dran. Also viel Aufregung, aber eigentlich noch mehr Vorfreude, weil Bühne, das mag ich.
Auf deiner letzten Tour ging es um das große Thema Gefühle. Dieses Jahr geht es um das Thema Perfektionismus. Und in vielen Bewerbungsgesprächen wird das ja als eine der beliebtesten Schwächen der Welt angesehen. Ja. Und auch Dr. Alain de Botton, der Gründer der School for Life, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, du schätzt ihn ja auch sehr, er hat gesagt, das Streben nach Perfektion ist eine der Hauptneurosen unserer Zeit. Wie gefährlich kann Perfektionismus sein und was ist eigentlich daran so schlimm, Leon, mal so das Bedürfnis nach einer hohen Genauigkeit zu haben?
Also vielleicht müssen wir jetzt erstmal kurz einsortieren, was denn überhaupt damit gemeint ist mit Perfektionismus, weil das klingt ja erstmal wirklich so wie, yo, ich sitze hier im Bewerbungsgespräch, ja, was sind denn Ihre Schwächen? Ja, ich bin immer so übertrieben engagiert und ich bin eher zu pünktlich und ich bin zu perfektionistisch. Das sind so diese Lügenschwächen, weil wir die ja eigentlich nicht offenlegen wollen, aber Perfektionismus ist tatsächlich aus meiner Sicht auch eine große Schwäche oder zumindest ein großes Problem, sagen wir es lieber mal so, weil gemeint ist, dass obwohl es gut läuft, obwohl ich eigentlich abliefere, obwohl ich das schaffe, was ich mir vorgenommen habe, ich nie zufrieden mit mir bin. Es geht also gar nicht darum, dass ich die Dinge gut oder richtig mache, weil das tun Perfektionisten sehr, sehr gerne, sondern es geht darum, wie ich mich dann damit fühle, wie ich damit umgehe. Und das ist, glaube ich, etwas, wo viele von uns erleben, so, ich kenne das von mir selber auch, dass man nicht ankommt, dass man das Gefühl hat, ey, wenn du diesen Punkt noch schaffst, wenn du das noch abpackst. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe auf meinem Computer letztens ein Dokument gefunden, als ich mich selber so beschäftigt habe damit. Die neue Tour heißt ja auch Alles perfekt. Und da war so für mich die Frage, wieso ist das dieses Thema, was mich sofort angesprungen hat. Ich habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mutter, die neue Tour heißt Alles perfekt. Meine Mutter meinte sofort, jo, das passt ja. Und ich dachte, das stimmt. Aber ich wollte so ein bisschen rausfinden, wieso. Wieso ist das so ein Thema, was mich auch umtreibt? Dann habe ich auf meinem Computer so ein Dokument gefunden von 2014, das hieß Leons Lebensplan. Und ich wusste gar nicht mehr, dass ich das mal gemacht habe. Das ist ja über 10 Jahre her jetzt. Und dann habe ich mich da eingeloggt in Google Cloud und das gelesen. Und da stand dann drin, du gehst zu McKinsey, also Top-Unternehmensberatung. Du machst irgendwie dein Studium in Regelstudienzeit fertig. Solche Details standen da auch dabei. Dann gehst du ins Ausland, machst bei McKinsey ein Leave. Das ist so, nach 3 Jahren kannst du irgendwie 1 Jahr weggehen und dann nochmal promovieren. Dann stand da promovieren, aber nicht irgendwo, sondern an einer Top-Tier-Universität. Dann zurück dahin, weitermachen und irgendwie dann in die Wirtschaft. Und es war immer so, als ich das gelesen habe, lief es mir kalt den Rücken runter, weil ich dachte, dein 24-jähriges Ich hat gedacht, das ist ein guter Lebensplan. Und heute denke ich, ich würde gerne zu diesem 24-jährigen Ich zurück und sagen, nee Mann, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Einerseits, weil ich gemerkt habe, selbst wenn Punkte von diesem Lebensplan geklappt haben, ich habe das Studium fertig gemacht und ich habe die Promotion auch irgendwie geschafft, dass ich manchmal so merke, diese Vorstellung, wenn du das noch geschafft hast und wenn du die 2 Kilo abgenommen hast und wenn du da endlich in deiner Wohnung sitzt mit Blick ins Grüne oder all so Punkte, wir haben alle solche Ziele, ne? Wenn du es geschafft hast, den Therapieplatz zu finden, wenn du es geschafft hast, umzuziehen, wenn du endlich die Traumfrau gefunden hast, jeder von uns hat solche Ziele, zu denken, dass man dann plötzlich zufrieden ist, dass dann alles im Equilibrium ist, dass du angekommen bist, das passiert nicht. Das ist wie so eine Jagd nach dem Goldtopf am Ende vom Regenbogen und das ist für mich ein Teil von Perfektionismus, der uns ganz, ganz viel kaputt macht. Du denkst, ich muss es richtig machen, ich muss meinen Schlaf tracken, ich muss meine Schritte zählen, ich muss auf der Yogamatte bei Instagram und am besten noch im Bett performen, abliefern und immer lächeln für den nächsten Feedpost. Aber in Wirklichkeit bräuchten wir einen ganz anderen Umgang mit uns selber und mit dem, wie wir durch die Welt gehen.
Um das noch besser einzuordnen, Leon, du hast mal eine Definition der APA, der American Psychological Association, mal zitiert. Und ich glaube, das stuftet jetzt mal ganz
gut ein, weil als ich die Definition gehört habe, dachte ich so, das bringt es auf den Punkt. Ich lese kurz vor. Perfektionismus ist die Tendenz, von sich selbst oder von anderen ein sehr extrem hohes Leistungsniveau zu verlangen, das über das hinausgeht, was die Situation erfordert. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Aber als ich die Definition gehört und gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie kriege ich denn heraus, was die Situation jetzt erfordert? Egal, ob es jetzt im Privaten ist oder im Beruflichen ist. Wann weiß ich denn, wann es ein Genug ist? Das muss ich auch selbst erstmal einschätzen können.
Total. Und das ist ja gar nicht einfach. Ich denke auch, am Anfang muss ich den Leuten und auch mir selber sagen, ey, wenn du jetzt für dich selber merkst, es ist zu viel und du bist gestresst und du bist vielleicht kurz vorm Burnout. Ich habe so das Gefühl, viele von uns gehen auf dem Zahnfleisch. Gar nicht immer nur im Bereich Burnout, sondern von bis. Der eine hat das Gefühl, boah, psychisch seit Corona bin ich nie wieder so ganz auf den Damm gekommen. Der andere merkt, ey, Klimakatastrophe, Kriege, TikTok, Elon Musk-Raketen, das prasselt so alles als News, als Infos, als Veränderungen und ja auch als Last und als traurige Seiten dieser Welt prasselt das auf uns ein. Und da jetzt für sich zu merken, ey, wo ist es jetzt zu viel und wo ist es gerade recht, da müssen wir uns ja klar machen, dass wir alle im Prinzip in uns drin das Bedürfnis haben, uns weiterzuentwickeln, zu wachsen. Und ich habe so gedacht, die einfachste Antwort, die man den Leuten geben könnte, wäre, nimm mal Gang raus, lass mal fünfe gerade sein, liebe dich so, wie du bist. Das ist mein absolutes Lieblingsding, Selbstlieb, wo ich immer so denke, das ist so dumm und das ist auch so vermessen. Du sollst dich selber lieben und willst du dann dich auch heiraten und mit dir rumknutschen? Nein, geht's eine Schippe drunter? Und ich glaube, das ist der schmale Grat, den man finden muss. Also wie bei so einer, ich stelle es mal vor wie so eine Bergwanderung, wo du links und rechts abstürzen kannst. Nach links ist Abstürzen in Richtung, ich bin ausgebrannt, ich habe es übertrieben, ich hatte zu krasse Ansprüche, ich habe überhaupt kein Genug gesehen. Und nach rechts kannst du aber auch abstürzen in so eine Lethargie, dann mache ich jetzt gar nichts mehr und hänge hier nur noch rum. Wir Menschen haben in uns drin das Bedürfnis zu wachsen, uns weiterzuentwickeln, Selbstverwirklichung zu betreiben. Und wenn ich dem nicht gerecht werde, jeder von uns will vorwärts kommen, jeder von uns will sich entwickeln. Du willst vielleicht ein bisschen besserer Vater werden. Du willst vielleicht dich ein Stück weit gesünder ernähren. Du willst mit deinem Körper, mit deinem Umfeld, mit deinem Job anders umgehen. Natürlich, das ist nur menschlich und das ist nur gut. Deswegen werden wir keine Antwort finden, indem wir einfach sagen, nimm den Gang raus, mach halblang, liebe dich selbst und sitz ab jetzt da wie die Made im Speck zufrieden in deinem Leben. Sondern ich glaube tatsächlich an diesen Grat und den müssen wir versuchen lang zu gehen. Und jetzt, wenn du nach dem Genug fragst, wo finde ich denn meins? Also die Frage, die ich mir da sehr, sehr gerne stelle, kenne ich überhaupt mein Genug? Gab es schon mal den Moment, wo ich für mich gesagt habe, so ist genug, das ist genug, du kannst jetzt ganz viele Sachen aufzählen. Einkommen, das ist genug, Liebe von meinem Kind, das ist genug, was meinen Körper, mein Aussehen angeht. Das ist genug, wie ich von anderen gemocht werde. Und da ist zumindest jetzt meine anekdotische Beobachtung, so von mir selber und auch von anderen, merke ich oft, die Leute kommen ins Straucheln, weil sie kennen das nicht. Sie kennen eigentlich immer nur ein Mehr und ein noch besser und noch eine Schippe drauf. Frag doch mal jemanden, wie viel würdest du gerne verdienen? Ja, boah, noch ein bisschen mehr wäre super, ne? Oder frag mal jemanden, ja, wie läuft's eigentlich mit deinem Kind? Ja, echt toll eigentlich, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir haben so ein bisschen, eigentlich könnte die Verbindung noch enger sein. Es ist nie so, dass wir sagen, nee, so wie das ist, ist es gut genug. Und deswegen mein erster Anspruch an die Leute, und danach fragst du ja auch ein Stück weit, suche mal nach deinen Genugs. Wie kann ich die jetzt finden? Es ist nicht einfach, das muss man auch dazu sagen. Aber so eine der spannendsten Studien, die ich gefunden habe, die wurde von einem amerikanischen Psychologen gemacht. Die haben eine Reihe von Untersuchungen gemacht. Die haben die auch präregistriert, auch wenn sie nicht im Journal erschienen sind. Peer-reviewed war es. Trotzdem fand ich von der Methode her sehr gut. Was haben die getan? Die haben Menschen gefragt, was könnte sich in deinem Leben verändern? So, kann ich dich jetzt mal fragen, Jonas. Was könnte sich in deinem Leben verändern? Kannst du mir Sachen aufzählen, von klein bis groß? Irgendwie, wir haben eben schon, bevor es hier losging, über die Technik geflucht. Das Podcast-Mikrofon könnte besser sein, Internetverbindung, vielleicht aber auch die großen Sachen. Hast du ein paar Punkte, die du nennen würdest? Was könnte besser sein in deinem Leben?
Okay, jetzt wird's hier persönlich lernen, aber ja, ich würde sagen, familiären Bereich.
Du fragst ja auch persönlich.
Im familiären Bereich könnte es besser sein, dass eine Frau ins Leben kommt, dass eine Familie gegründet wird. Natürlich auch wohnungstechnisch, dass man sich ein bisschen weiterentwickelt. Finanziell ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Spielraum nach oben. Also ich könnte jetzt genug Beispiele, glaube ich, aufzählen, wo es noch ein bisschen mehr gehen könnte, wo Entwicklung ist.
Genau, und in dieser Studie haben die Leute auch nur gefragt, ich habe mich gerade einmal versprochen, deswegen habe ich dich jetzt leider ein bisschen geprimed, das war nicht absichtlich, aber in der Studie haben die Leute gefragt, was könnte anders sein? Ich habe jetzt, glaube ich, einmal eingestreut, was könnte besser sein, ich habe mich dann wieder korrigiert, nicht ganz perfekt abgeliefert, okay, egal. In der Studie haben die Leute gefragt, was könnte anders sein und die zählen aber im Prinzip das Gleiche auf wie du. Familie, Finanzen, manchmal zählen die auch kleinere Sachen auf, YouTube zum Beispiel, die Werbung bei YouTube nervt oder mein Handy-Akku ist so schnell leer. Und dann in dem zweiten Teil der Studie fragen die Leute, na, jetzt habt ihr uns 60 Punkte genannt, das war so die Liste, 60 Punkte die von Dingen, die anders sein könnten. Zweiter Schritt, wie könnten diese Dinge anders sein? Und was machen die Leute? Die Leute nennen im Durchschnitt nur, wie diese Dinge besser sein könnten. Keiner erkennt mal an, ey, meine Finanzen sind vielleicht nicht perfekt, aber sie könnten ja auch viel schlechter sein. Ey, mit meinen Eltern habe ich vielleicht nicht das Top-Verhältnis, aber es gibt auch Kinder, die haben überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern oder die Eltern sind gestorben oder es ist völlig zerrüttet und es gibt einen Gerichtsprozess. Die Leute haben also scheinbar einen Bias, der immer nur diese Richtung kennt. Immer nur nach oben, wie die Dinge in deinem Leben, die anders sein könnten, noch besser sein könnten. So, und das war für mich, als ich das so durchgegangen bin, so der Impuls mal zu sagen, okay, ich setze mich selber hin. Nehme mir ein leeres Blatt Papier und das kann ich wirklich nur empfehlen. Und du schreibst mal Punkte in deinem Leben auf, die anders sein könnten. Ganz bewusst neutral. Nicht, was besser oder schlechter sein könnte, sondern einfach nur, was anders sein könnte. Und dann guckst du mal bei diesen Punkten, die anders sein könnten. Kein Problem, wenn du 20, 30, 40 Punkte hast, die du dir besser wünschst. Ich habe zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe sehr hässliche Zehen. Weil ich hatte immer zu groß, ich hatte immer zu große Füße. Ich habe Schuhgröße 49. Und ich habe als Kind mich dann immer in diese zu engen Sneaker reingezwängt, weil ich sah wirklich aus wie Ronald McDonald, wenn ich dann mit diesen langen Schuhen in die Schule gekommen bin, dann hatte ich immer so 47er Schuhe an und dadurch sind die Zehen dann so schief geworden. Und dann denke ich mir so, jo, diese Zehen, die könnten besser sein, die könnten schöner sein. Ich könnte aber auch einfach akzeptieren, ey, diese Zehen sind gut genug. Ich war mal beim Orthopäden in Münster und hab dir gesagt, ey, ich habe so hässliche Zehen, können wir die irgendwie brechen? Als ich noch jünger war, da meinte der zu mir, Herr Winscheid, wenn Sie eine Frau so weit haben, dass sie ihre nackten Zehen sieht, ist doch auch egal. Und dann dachte ich so, da hat einen Punkt, so dass du einfach akzeptierst, okay, die Zehen sind nicht schön, aber sie sind gut genug. Und dann merke ich plötzlich, vielleicht gibt's auf meiner Liste nicht nur Punkte, die Richtung könnten noch besser sein gehen, sondern vielleicht gibt's auch ein paar Punkte, wo ich sage, die sind gut genug. Und der nächste Schritt wäre für mich, dass man vielleicht sogar mal nach Punkten sucht, wo man sagen würde, ey, die waren sogar mal schlechter. Ne? Ich habe mal viel weniger Geld verdient als in meinem jetzigen Job. Ey, ich hatte mal niemanden in meinem Leben, so von wegen nicht, ich brauche jetzt die Top-Liebesbeziehung, sondern vielleicht hatte ich mal noch weniger Freunde, habe mich mal einsam gefühlt. Vielleicht hatte ich mal gesundheitlich noch eine viel schlechtere Phase als jetzt gerade. Dass man sich einfach so ein bisschen eine Balance sucht aus Punkten, die schon mal schlechter waren, aus Punkten, die so bleiben können, wie sie sind und durchaus aber auch aus Punkten, wo ich sage, da muss ich mein Genug noch nicht erreicht haben, da will ich noch besser werden.
Dann, das ist ja schon mal eine tolle Übung, mit der wir anfangen können, aber dann lass uns doch mal, jetzt hast du mich was Persönliches gefragt, jetzt kriegst du eine persönliche Frage zurück, Leon. Wie sieht's denn bei dir persönlich aus? Denn du gehst ja bald auf Tour und ich kann mir vorstellen, wir haben auch ein bisschen im Off gesprochen, dass du ja auch alles perfekt haben willst auf der Bühne. Du willst das perfekte Timing haben, du willst die perfekte Musik, das perfekte Licht. Du willst natürlich auch wissenschaftliche Studien erklären, die nicht irgendwie kritisch irgendwie angesehen werden können, die aktuell sind und die nicht schon irgendwie wieder überholt worden sind. Und da habe ich mich so gefragt, wie schaffst du es persönlich, dich da nicht in diesem Perfektionismus zu verlieren?
Also ich habe ja viel mit Atze zu tun, Atze Schröder. Und der ist jemand, der sagt, ich erarbeite mir auch ganz viel auf der Bühne. Ich gehe auch ganz bewusst nicht mit dem 100% durchgeschliffenen, perfekten Text raus, sondern es entsteht auch in diesem Zusammenspiel mit den Leuten. Und das sind so Kniffe, die ich mir von ihm gerne abgucke, weil ich einfach weiß, er macht seit 35 Jahren Bühne. Und auch wenn er jetzt Comedy macht, irgendwie was ganz anderes als ich, ist er natürlich ein Großmeister dessen, wie man so Spannung aufbaut, wie man mit einem Publikum redet, wie auch vom Publikum die Energie, die auf der Bühne ankommt, wie man die zurückgeben kann. Und das sind dann so Schritte, wo ich einfach für mich weiß, und das ist eigentlich ganz schön, dass du das ansprichst, weil ich ertappe mich dann auch immer wieder dabei, dass ich so in diese Fallen reinlatsche und dann ist doch wieder zu perfektionistisch angehe, was einfach an vielen Stellen in mir drin ist. Und nochmal, ich meine das überhaupt nicht beschönigend, sondern wirklich grundnegativ, dass du dir dann zugestehst zu sagen, okay, der Text ist noch nicht perfekt, aber es ist jetzt für den Moment der beste Text, den ich schreiben kann. Und dann probierst du es erstmal aus. Und er wird dann bestimmt noch besser. Okay, ich gehe mit einer Angst oder mit einer Sorge auf die Bühne, mit Lampenfieber. Und das ist jetzt vielleicht nicht perfekt, weil du am Anfang noch nicht die Coolness hast wie nach 10 Shows. Aber es ist vielleicht auch ein schöner Moment. Genieß den. Ich weiß zum Beispiel, bei der letzten Tour hat mir das irgendwann so ein bisschen auch gefehlt, dass diese Aufregung, der Nervenkitzel von den ersten Shows, wo du noch gar nicht weißt, wie läuft das, wie funktioniert das, dass das mir dann abhanden gekommen war so ein Stück weit. Und da ist dann jetzt etwas, wo ich sage, ja, das wird am Anfang bestimmt noch alles ganz und gar nicht rund sein. Aber das wird eine schöne Zeit und das werden sehr ehrliche Abende für die Leute. Und ich glaube auch nicht, dass du dann da sitzt und denkst, Mensch, was war das denn jetzt? Sondern vielleicht sogar im Gegenteil, dass diese nicht ganz perfekten Abende eigentlich die schönsten sind. Also wir haben letztens zum Beispiel meine letzte Show aufgezeichnet fürs ZDF und da ist alles schiefgegangen. Wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Also dass kein Scheinwerfer runtergefallen ist und irgendwie noch jemandem da eine Beule gehauen hat, das war so das Einzige. Es ist das Mikrofon ausgefallen für 40 Minuten. Das heißt, ich stand 40 Minuten vor diesem riesen Studio mit all dem Publikum und konnte nicht mal mit einem Mikrofon mit denen reden, aber wir mussten irgendwie die Stimmung hochhalten und die Leute sollten ja auch nicht enttäuscht werden. Und da musste ich halb schreien. Dadurch ist mir total viel Energie flöten gegangen, als es dann irgendwann hieß, das Mikrofon ist wieder da. Dann hat das mit den Einspielern zum Teil nicht geklappt. Da sind einfach viele technische Sachen nicht so gelaufen, wie es sollte. Konnte jetzt keiner speziell was für, sondern passiert manchmal bei sowas. Und das war aber trotzdem eigentlich für das Publikum im Saal, waren das mit die schönsten Momente, dass die gemerkt haben, es ist eben, das ist echt und das ist jetzt hier live, so wie das jetzt hier gerade passiert. Im Fernsehen wird sowas dann weggeschnitten, aber zu merken, dass die Dinge nicht hundertprozentig rund sind, ich glaube, das hat auch etwas. Also Hartmut Rosa hat ja gerade dieses tolle Buch rausgebracht, Unverfügbarkeit, was ich mit großer Freude gelesen habe, wo er im Prinzip sagt, dieses Bestreben von uns, die gesamte Welt verfügbar zu machen, für uns kontrollierbar, vorhersehbar, planbar, alles ist sicher, alles ist safe, es kann nichts mehr schiefgehen, es kann nichts Unerwartetes mehr passieren, das nimmt den Dingen den Zauber und das nimmt dem ganzen Leben auch so ein Stück weit das Mystische im Sinne von, du willst bei einer Netflix-Serie auch nicht wissen, wie die ausgeht, da soll keiner spoilern und so ein bisschen aufs Leben zu gucken und auch auf solche Momente zu gucken, das ist dann mein Versuch, damit umzugehen, dass ich eigentlich gerne alles kontrolliert und perfekt und toll vorbereitet hätte, wieder sind wir so ein bisschen bei der Gratwanderung, bei der Balance, die man finden muss.
Aber findest du nicht, weil das hatte ich mich im Vorhinein gefragt, Du hast es eben auch angesprochen, immer mehr kriegen wir die Erkenntnisse, was macht einen perfekten Schlaf aus, was macht das perfekte Essen aus, wie gelingen Beziehungen, was macht ein gutes Leben aus, auch jetzt das Thema Longevity, alle beschäftigen sich damit, wie können wir langfristig gesund leben, um den Tod in Anführungsstrichen noch hinaus zu zögern und auch wir arbeiten ja in dem Themenbereich, um immer mehr Transparenz zu schaffen für die Wissenschaft, für die Psychologie und. Und gleichzeitig habe ich mich dann gefragt, ist das denn so gut? Weil du ja auch gerade gesagt hast, das nimmt ja ein bisschen diesen Zauber ja weg, ne? Weil wir ja auf einmal wissen, worauf kommt es an? Und da habe ich mich so gefragt, tun wir uns eigentlich damit gefallen, wenn wir uns immer mehr mit unserer Psyche und unserem Körper beschäftigen?
Also das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ich bin total bei dir, wenn du mir jetzt kommst mit den Longevity-Leuten, die viel länger oder vielleicht sogar für immer leben wollen. Es gibt ein Google-Startup, Calico, beziehungsweise von den Google-Gründern mit als Investoren, die sich als Ziel auf ihrer Webseite erklären, das Problem, Zitat, Problemtod zu lösen, wo du so denkst, boah, das ist unsere Welt. Im Silicon Valley versuchen wir, das Problemtod zu lösen. Und ich denke dann, naja, in so einer Welt, wo immer mehr möglich wird, wo es jetzt überhaupt nicht mehr einem vorkommt, was ist das denn für ein Spinner, wenn der sagt, ich will hier unendlich lange leben, sondern man vielleicht sogar sagt, oh, interessant, in dessen Tech-Startup sollte ich investieren, weil das ist ein echter Visionär, der hat vielleicht das nächste Unicorn am Start, dass man in dieser Welt sagt, ich beschäftige mich mit mir und mit meiner Psyche, um dem etwas entgegenzuhalten. Das, glaube ich, ist sogar ganz wichtig. Also es geht mir eben nicht darum, ins das gleiche Horn der Selbstoptimierung zu blasen, sondern für mich ist das, wo ich jetzt gerade dran arbeite, also die neue Tour, das Programm an dem Abend, vor allem der Versuch, ein Stück weit mit sich freundschaftlicher umzugehen. Nicht, dass ich da nur in der Hängematte liege und sage, alles ist gut so, du musst dich nicht verändern, du brauchst dich nicht weiterentwickeln, habe ich am Anfang gesagt, sondern dass ich sage, ich finde einen gesunden Umgang für mich und meine Weiterentwicklung. Aber das heißt eben nicht, ich muss unendlich lange leben und ich muss meine 10.000 Schritte am Tag voll machen und ich muss meinen Schlaf tracken und weil ich so einen durchperformten Tag habe, bleibt mir keine Zeit mehr selber zu kochen. Ich muss mir eine AG1 Flüssignahrung reinballern, damit ich bloß alle Nährstoffe bekomme, die mein Topkörper, mein Kapital, mein Hirn vielleicht auch braucht. Nehmen wir vielleicht nochmal das Beispiel mit dem Longevity. Also ich mache an dem Abend einen ganzen Punkt zu dem Thema Ende des Lebens und älter werden. Und da kannst du jetzt sagen, Moment mal, das ist vielleicht ein bisschen früh mit 34 und Tod ist doch traurig. Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite glaube ich, nehmen wir uns mal den Gedanken, wir würden wirklich unendlich lange leben. Ich bin immer schon als Kind mit meinen Eltern sehr, sehr gerne nach Südfrankreich in die Cevennen gefahren. Also meine Eltern haben es entschieden, aber wir haben es geliebt, mein Bruder und ich. Und wir sind immer mit so einem alten Opel Kadett damals den kleinen Weg runter zu diesem Campingplatz gefahren. Und dann hingen mein Bruder und ich, das war das letzte Stück, da durften wir das quasi aus den Autofenstern raus, so an dem Dachgepäckträger und konnten rausgucken und haben diese französische Luft gerochen und diese Weinberge da gesehen und die Pfirsiche, die da gewachsen sind. Und dann sind wir auf diesen Campingplatz gefahren und haben 4 Wochen in den großen Ferien da im Zelt gewohnt. Und das waren mit so die schönsten Sommer, die ich hatte. Und dann sind wir da später als Erwachsene auch immer wieder hingereist und auch jetzt noch manchmal mit meinen Eltern sogar zusammen, die jetzt Rentner sind. Und dann dachte ich manchmal, boah, gerade wenn ich da an dem Fluss lag, in diesen Bergen, in den Cevennen in Südfrankreich, das soll nie vorbeigehen. Ich will, dass das für immer so ist. Stell dir mal vor, das wäre für immer. Stell dir mal vor, ich würde bei jedem Urlaub, den ich dahin fahre, sagen, ah, kein Problem, ich lebe ja unendlich, ich habe noch unendlich viele von diesen Sommern. Jeder einzelne Sommer würde seinen gesamten Wert verlieren. In dem Moment, wo wir unendlich leben würden, würden wir nichts mehr machen. Der Mensch würde paralysiert da sitzen, weil alles, was du machst, egal wird. So traurig und düster also Tod auf den ersten Blick ist und so sehr es uns schmerzt, wenn ein Mensch stirbt, in dem Moment, wo wir geboren werden, wird irgendwo dieser Pfeil auf uns abgefeuert und wir alle werden sterben. Das macht uns einmal unglaublich gleich. Das schützt uns davor, dass bestimmte Menschen, könnte ich dir jetzt genug aufzählen, wo du wahrscheinlich meiner Meinung wärst, wo man denkt, da ist es auch ganz gut, dass die irgendwann so alt sind, dass die vielleicht nicht mehr amerikanischer Präsident werden oder die Geschicke dieser Welt leiten, sondern dass die irgendwann einfach nicht mehr Teil dieser Welt sind. Und das gilt für uns alle, dass es da Veränderungen braucht. Und jetzt nochmal ganz klein auf unser eigenes Leben gesprochen. Ich glaube einfach, man würde den Genuss an dem, was wir tun, komplett verlieren, wenn wir unendlich leben könnten. Und das ist, glaube ich, etwas, wo du jetzt zu Recht ja sagst, Moment mal, sind wir da nicht auch in der Selbstoptimierung drin, wenn wir uns jetzt fragen, wie können wir dann mit diesem ganzen Wahnsinn auf dieser Welt anders umgehen? Ja, vielleicht ein Stück weit, insofern, als dass ich denke, du hast ganz viel Druck auf der einen Seite, performen, funktionieren, unendlich lange leben, das aus dir rausholen, Schritte zählen, Nahrungsergänzungsmittel und Co. Und dem etwas entgegenzuhalten, damit du damit nicht untergehst, ist dann anstrengend und vielleicht auch ein Teil von der Optimierung deines Lebens. Aber ich glaube, wenn wir das nicht machen, dann wird es mindestens ein Stück weit riskant.
Leon, wir wollen ja gleich jetzt noch auf die Lösungen noch schauen. Du hast ja schon eine Übung mitgegeben, aber ich glaube, so als Zwischenfazit, das war so für mich, habe mich wieder sehr intensiv im Vorfeld damit beschäftigt, so als Zwischenfazit festhalten vielleicht, dass es darum geht, welches Gefühl steckt vielleicht dahinter, wenn wir über Perfektionismus sprechen. Ne? Ist es das Gefühl vor Ablehnung, warum wir perfekt sein wollen, warum es uns nicht reicht? Ist es das Gefühl, Angst, Fehler zu machen, weil wir uns selbst vielleicht nicht zu sehr wertschätzen? Oder ist es eben wirklich dieses Streben nach dieser Exzellenz, die wir vielleicht auch in gewissen Bereichen ja brauchen, ne? Wenn ich ein Möbelstück baue, wenn ich ein Pilot bin, ein Chirurg bin oder so. Also sich das mal zu fragen, welches Gefühl steckt eigentlich dahinter? Oder um einzuordnen, ist es jetzt, bin ich noch gut unterwegs oder ist es schon irgendwie, kann es irgendwann auch gefährlich werden?
Naja, also wenn wir uns überlegen, was würde denn jetzt passieren, wenn wir alles perfekt machen würden? Würden wir uns dann mögen? Wäre dann alles super? Würden wir dann sagen, so will ich sein? Ich habe die große Sorge, nein, weil es ja in unserer Psyche dieses Phänomen der Gewöhnung gibt. Ne? Ganz schnell gewöhnst du dich an etwas. So, und dann hast du vielleicht früher gesagt, als du Student warst in deiner Bude, ja, keine Ahnung, ich habe damals den BAföG-Höchstsatz von meinen Eltern bekommen, 680 Euro waren das pro Monat, plus dann habe ich noch ein bisschen nebenbei gearbeitet, 1000 Euro, ist ja überragend. Ne? Wenn du dann noch ein bisschen was gespart hast für vielleicht mal einen Urlaub und irgendwie auf 1200 kommst, toll. Und dann fängst du an zu arbeiten und merkst du, ach krass, man kann auch 3000 Euro verdienen oder 5000 Euro oder von mir aus auch noch mehr. Und du merkst ja, das ist furchtbar, wie schnell du dich gewöhnst und wie schnell du da nicht da sitzt und denkst, Wahnsinn, als Student wäre ich mir vorgekommen wie Donald Duck, super reich, alles geil mit 3000 Euro. Nein, du gewöhnst dich, dein Standard zieht sich mit hoch und als nächstes willst du die nächste Stufe. Und davor will ich uns eben warnen, wenn wir uns also fragen, ey, was ist das Gefühl, was könnte daraus entstehen, wenn ich jetzt nochmal weiterkomme, wenn ich jetzt noch perfektionistischer werde? Glaube ich einfach, dass die große Gefahr besteht, dass das in so einer Unersättlichkeitskurve endet und du am Ende nicht sagst, Mensch, super, jetzt bin ich angekommen, sondern die Spirale geht immer weiter hoch. Mir hat das mal ein befreundeter Psychiater ganz schön beschrieben, der meinte, du rennst und machst und tust und du rennst die ganze Zeit einen Berg hoch. Und das ist ja toll, weil du hast ein Ziel vor Augen, nämlich den Gipfel und es gibt einen klaren Pfad, den du langläufst, aber irgendwann kommst du da oben an. Und dann stehst du da und jetzt ist Ende. Jetzt hast du die 360-Grad-Sicht auf dein Leben und jetzt sitzt da kein Gott oder deine toten Eltern und erteilen dir die Absolution und sagen, Mensch, was hast du für ein tolles Leben geführt, was bist du für ein krasser Macker, klasse, hier ist dein Heiligenschein. Sondern du musst jetzt für dich selber verantworten, war es das wert, hier so hoch zu rennen, habe ich das richtig gemacht? Und dann, das fand ich eigentlich noch viel krasser, meinte der zu mir, weil der ist jetzt gerade in Rente gegangen, also der war auch schon über 60, da musst du den Berg ja auch wieder runter. Und das fand ich so ein schönes Bild. Irgendwie musst du auch wieder runterfahren und mit weniger wieder klarkommen. Da würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir das ein Stückchen mehr berücksichtigen für uns selber, wenn wir so durch dieses Leben hasseln und im Hamsterrad rennen.
Dann ist es ja mehr der Blick aufs Leben, den wir ja dann haben, Leon. Ne? Du hast, glaube ich, in einer Podcast-Folge mal von den neuen Studien gezeigt, dass die ja ein gelungenes Leben, was zeichnet das aus? Und das ist eben nicht nur dieses Glücklichsein und Sinnhaftigkeit, sondern es wird auch psychologisch reiches Leben genannt. Also, dass es eben diese Auf- und Abs im Leben gibt, dass das eben auch ein gelungenes Leben auszeichnet. Dann ist es ja so ein bisschen übergeordnet, dieser Blick, wie wir auf unser eigenes Leben oder auch auf das Leben von unserer Familie, von Freunden, wie wir darauf blicken, oder? Habe ich das richtig dann verstanden?
ganz wichtig. Also wenn man Menschen befragt, wie sieht denn für dich ein gelungenes Leben aus, dann sagen in den allermeisten Ländern tausende von Leute, ja, ich will das Happy Life, ne? Glücksprinzip, ich will gut drauf sein, ich will die positiven Gefühle, ich will, dass das hier ein reiner Genuss ist. Und dann gibt es noch einen zweiten, relativ großen Teil von Leuten, die sagen, das ist eher so das Sinnerfüllte. Ich will hier einen Einfluss haben. Ich will der Welt was zurückgeben. Ich will merken, dass ich hier was bewegen kann. Und dann hat diese Forschungsgruppe, die Studie ist tatsächlich ziemlich neu rausgekommen, ist eine Übersichtsarbeit. Ich fand die Einzelstudien, muss ich kurz dazu sagen, die sie da drin so gemacht haben, methodisch nicht so toll. Aber die Grundidee zu sagen, es gibt vielleicht noch eine weitere Säule, auf der ein gelungenes Leben stehen könnte, nämlich psychologisch reiches Leben oder psychologisch reiche Erfahrungen, das fand ich charmant. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass eben nicht alles, was da so passiert, Sinn in deinem Leben ergeben muss. Ich sage jetzt einfach mal ganz drastisch, wenn dein Kind schwer krank wird, so von außen zu verlangen, ja, das hat einen größeren Sinn. Da kriege ich immer ein bisschen Ausschlag, weil ich kenne genug Leute, die schwere Krankheiten durchmachen oder Verluste ertragen müssen, denen von außen zu sagen, das hat alles einen Sinn. Das würde mir nicht über die Lippen gehen. Und dass sich das nicht gut anfühlt, muss man ja auch nicht erklären. Und dann aber zu sagen, okay, und trotzdem werden wir alle solche Erfahrungen machen. Weil wenn du Menschen liebst und nicht vor all diesen Menschen stirbst, die du liebst, dann wirst du ja Menschen verlieren. Du wirst um Menschen trauern. Ob das deine Eltern sind, ob das vielleicht irgendwann dein Ehemann ist oder wer auch immer. Und in diesem Moment gehst du ja durch ein tiefes Tal. Und wir können uns noch viele andere Täler vorstellen. Menschen mit psychischen Problemen, Menschen, die vielleicht durch eine finanzielle Krise gehen oder was auch immer. Dein Tal kann auch kleiner sein. Das heißt, das gehört zum Leben dazu. So oder so wirst du das erleben. Und dann zu sagen, ja, wenn das passiert, dann ist mein Leben verwirkt, weil das ist ja weder happy in dem Moment, noch ergibt das irgendwie einen Sinn. Also die ersten beiden Säulen sind nicht geliefert. Das wäre, glaube ich, anmaßend. Und damit würden wir es uns auch sehr, sehr schwer machen. Am Ende, vielleicht nehmen wir nochmal das Bild, wenn wir den Berg hochgelaufen sind, oben mit der 360-Grad-Sicht zu sagen, das war trotz allem irgendwie auch ein gutes Leben, ein gelungenes Leben. Und diese neue Sicht sagt jetzt, pass mal auf, Leute, wie wäre es, wenn wir quasi noch eine dritte Säule dazustellen? Und die heißt psychologisch reiche Erfahrung. Bedeutet, die Erfahrung ist nicht immer schön. Im Gegenteil, sie kann auch sehr unangenehm sein. Aber vielleicht ist es eine, die mir eine neue Perspektive eröffnet hat. Vielleicht ist es eine, wo ich sage, so schwierig das war, ich bin an der Herausforderung gewachsen. Ich mache dir mal ein ganz kleines Beispiel. Machen wir es wieder ein bisschen schöner. Wir waren mit den Jungs vor, weiß nicht, 3-4 Jahren oder sowas in Südfrankreich auch. Witzigerweise auf diesem Campplatz zelten, von dem ich eben erzählt habe. Und ein Freund von uns war aber nicht mit, weil der hatte von seinen Eltern so 5 Sterne All-Inclusive Malediven zum Medizinstudium geschenkt bekommen. Und jetzt saß der da also am Pool unter strahlend blauem Himmel und wir saßen, weil es irgendwie die ganze Zeit in diesem Sommer geregnet hat, was ja in den Bergen da manchmal passieren kann in Frankreich, saßen wir in der Kälte vor unseren Quechua-Wurfzelten von Decathlon und haben mit so Bambusstäben so nachts Gräben ausheben müssen, weil es so geschüttet hat und es war arschkalt und wir hatten nur so einen kleinen Gaskocher, Bunsenbrenner für Ravioli, vegetarische Ravioli aus der Dose. Es war alles blöd in dem Moment. Absolut negative Erfahrung. Und der Kumpel, der hatte uns dann irgendwann, als er es mitbekommen hat, so in unsere WhatsApp-Gruppe so Fotos geschickt mit so einem weißen Bademantel unter so einem blauen Himmel bei so einem, an so einem Poolbuffet, während wir in der Matsche saßen. Das war eine sehr, sehr nervige Erfahrung, weil wir hatten uns alle auf den Urlaub gefreut, waren alle urlaubsreif und so weiter. In dem Moment, wo das aber vorbei war, dieses Erlebnis, vor allem jetzt im Rückblick, ein paar Jahre später, wenn wir zusammensitzen, da kann man da so drüber lachen. Und es ist so eine Erfahrung, die zwar damals unangenehm war, aber die zu einer tollen Erinnerung geworden ist. Wir sind die Helden, die irgendwie den Survival-Dschungel überlebt haben. Und der Loser da am Pool, der ist fast ein bisschen traurig, dass er nicht mitten in der Matsche gesessen hat. Und das ist so etwas, wo du merkst, okay, das war in dem Moment herausfordernd und nicht so schön. Ist jetzt eine kleine Herausforderung, aber es ist ja nicht angenehm gewesen. Es gehört aber zum psychologischen Reichtum eines Lebens dazu, dass es diese Aufs und Abs gibt, dass es Momente gibt, die vielleicht nicht so schön sind, die fordernd sind. Und gerade auch bei denen, die besonders schwierig sind, zu sagen, die verkläre ich, die muss ich ausblenden, die dürfen nicht stattfinden, damit ich am Ende sage, das war trotzdem für mich ein gutes Leben. Das wäre, glaube ich, ein Trugschluss. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Es macht den Blick breiter und ich stelle mir das immer vor wie so einen griechischen Tempel. Du hast dir oben reingemeißelt mein gutes Leben und dann steht das auf einer Säule und zwar Happy Life. Ja, wenn es dann nicht happy ist, bricht er dir zusammen. Selbst wenn es auf 2 Säulen steht, Happy Life und Sinn, und es kommt irgendwas, was keinen Sinn ergibt, weil es einfach zu furchtbar ist, hättest du auch nicht so ein stabiles Fundament. Wenn du 3 Säulen hinstellst, wird es halt deutlich stabiler. Und deswegen denke ich so, psychologischer Reichtum, wenn man das als weiteren Aspekt einbezieht, das ist ein Pluspunkt. Vielleicht noch, um das abzuschließen, weil das Bild ganz schön war in dieser Studie, was die Forscher am Ende schreiben. Jemand, der ein glückliches Leben, Happy Life in den Vordergrund stellt, der würde am Ende seines Lebens sagen, boah, war das schön, war das angenehm, ein Leben voller Glücksmomente. Jemand, der ein sinnerfülltes Leben führt, würde am Ende sagen, ich habe einen Unterschied gemacht, ich habe was bewegt. Und jemand, der ein psychologisch reiches Leben geführt hat, würde am Ende sagen, was für eine Reise. Und wenn man das zusammennimmt und sich in allen drei Bereichen zugesteht, dass das vielleicht Aspekte deines Lebens sind, ich glaube, dann geht man gesünder durch.
Das war jetzt nochmal schön der Abschluss. Was würdest du denn jetzt Perfektionisten mit auf den Weg geben, die das ja jahrelang vielleicht im Alltag umgesetzt haben und damit in Anführungsstrichen auch in ihrer Brille auch erfolgreich waren damit? Was würdest du denen noch jetzt mit auf den Weg geben, wie wir es anders machen können? Wir hatten ja jetzt am Anfang diese Übung, fand ich ganz toll, mit so auch zufriedenstellenden Kriterien, die mal für sich aufzustellen, ne? Wann ist genug genug? Dann hatten wir jetzt eben dieses Blick aufs Leben, ne? Dass wir eben dieses psychologisch reiches Leben auch hinzufügen können. Gibt es so erste Schritte, die du vielleicht den Hörer oder Hörerinnen noch mitgeben kannst, um eine Veränderung im Leben zu...
Ja, gerne. Also zwei Punkte wären mir da wichtig. Der erste, der kommt von meinem Vater und ein bisschen auch von Anne Will.
Die Verbindung, auf die bin ich gespannt.
Genau, die kennen sich nicht, die haben sich auch noch nie getroffen, aber die haben mir beide, Anne Will indirekt, mein Vater sehr direkt, etwas mitgegeben. Anne Will, weil ich den Ausschnitt bei Matze Hilscher, Hotel Matze im Podcast gehört hatte, guter Freund, Grüße gehen raus, da hatte sie so erzählt, naja, aber wenn du was schaffen willst, wenn du was erreichen willst, dann musst du vielleicht auch manchmal den Meter mehr gehen und dann ist das auch mal anstrengend und gerade am Anfang von der Karriere, ey, dann... ist jetzt meine eigenen Worte, reiß dir den Hintern auf, ne? So ungefähr habe ich die Botschaft im Kopf, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. Und dann habe ich mit meinem Vater dazu vor einiger Zeit mal gesprochen, da kannte ich den Spruch von Anne Will noch gar nicht und der hat so erzählt, ja, Leon, manchmal bist du dann ja da und dann machst du dir Vorwürfe, weil du jetzt wieder viel gearbeitet hast oder weil du da sehr für deine Sache gebrannt hast und vielleicht auch wieder zu perfektionistisch warst und sowas. Und dann meinte der, und das hat mich total abgeholt, und jetzt machst du dir auf so einer Metaebene ja nochmal zusätzlich Stress und machst dich nochmal aus der eigenen Kraft heraus nochmal zusätzlich fertig. Und das ist doch eigentlich total undankbar. Dann akzeptier doch, dass du vielleicht jemand bist, der da gerne und viel und mit Leidenschaft an seinen Projekten arbeitet und dass es auch manchmal zu viel ist, will ich ganz klar und ehrlich dazu sagen. Aber vielleicht ist das dann auch etwas, was dich an vielen Stellen vorwärts bringt und dich an anderen Stellen erfüllt und dann vielleicht das ist, was dir gut tut. Also wäre jetzt ganz persönlich von mir an uns, die vielleicht ein bisschen perfektionistischer sind, manchmal zu hohe Ansprüche an sich stellen. Und ich will das ein letztes Mal sagen, ich meine das nicht beschönigend. Ich meine wirklich, dass das eine Schwäche ist und was Negatives ist. Und wenn mir das einer im Werbungsgespräch sagen würde, ich würde den rausschmeißen, sofort schon beim ersten Satz.
Dann, was würdest du akzeptieren als Schwäche?
Alle echten Schwächen. Nein, ich würde auch Schwächen akzeptieren. Ich würde auch diese Schwäche akzeptieren. So, aber ich würde uns halt dann sagen, hey, vielleicht machst du dich nicht auf einer zweiten Ebene jetzt noch dafür fertig, dass du dann so bist, sondern akzeptierst, dass wir Menschen unterschiedlich sind, akzeptierst, dass es vielleicht dann zu viel bei dir gibt, arbeite dran, mach was damit, nimm das nicht einfach hin, schon gar nicht, wenn du darunter leidest, weil du nachts um 4 Uhr wach liegst, weil du merkst, du bist nie ganz zufrieden, weil du merkst, du bist hippelig, weil du merkst, deine körperliche Gesundheit zieht sich runter, so, dann musst du da was ändern. Aber grundsätzlich so eine gewisse Toleranz gegenüber sich zu haben, das wäre mir ganz, ganz wichtig. Und dann der letzte Punkt ist, oder der zweite Punkt, den ich dazu noch sagen möchte, naja, wir haben jetzt immer so ein negatives Bild davon gezeichnet, ne? Und gesagt, boah, okay, Perfektionismus ist sowas Schlechtes und dann will ich das vielleicht unbedingt vermeiden. Aber ich glaube, man muss nochmal einen Schritt zurück und davor sich fragen, wieso bin ich eigentlich so? Und dann könnte man zu dem Schluss kommen, hey, dahinter steckt vielleicht mehr. Dahinter steckt vielleicht zum Beispiel die Sorge, dass wenn ich nicht funktioniere, wenn ich nicht abliefere, wenn ich nicht performe, dann bin ich nichts wert. Und dann bin ich keiner. Und dann bin ich jemand, der nicht liebenswürdig ist. Ich glaube, vor diesem Gefühl haben viele Menschen Angst und laufen davor weg. Und das ist ja auch nichts Kleines, aber was man, glaube ich, wirklich aus der Psychologie sagen kann, die ich an vielen Stellen auch kritisiere, weil in unserem Fach viel falsch läuft, weil wir viele Botschaften raushauen, die nicht valide sind, weil wir viel in der Vergangenheit bei den Studien nicht korrekt gemacht haben in der Psychologie. Aber eine Sache ist ziemlich klar, nämlich gegen Angst hilft Konfrontation. Der Weg aus der Angst beziehungsweise zum besseren Umgang mit der Angst führt durch die Angst. Und das heißt, du solltest dich dem mal stellen. Naja, vielleicht kannst du das mal ein Stück weit ausprobieren. Was würde denn passieren, wenn ich meine Eltern ein bisschen enttäusche? Ne? Vielleicht denken die jetzt, ich werde hier der super Zahnarzt und ich sag dann, boah, pass mal auf Leute, ich mach das Zahnarztstudium noch zu Ende, aber ich gehe jetzt vorher erstmal ein Jahr reisen. Und dann merkst du vielleicht, ey, deine Eltern, die so total straight auf Karriere aus sind oder was auch immer die von dir verlangen, die sagen dann vielleicht, ach, das wäre mal eine gute Idee. Und selbst wenn sie es nicht sagen und vielleicht erstmal so ein bisschen knötterig sind, werden sie vielleicht einen Blick darauf verändern und du merkst für dich, boah, zum Glück habe ich mich dieser Angst, denen es nicht recht zu machen, denen nicht zu gefallen, mal gestellt und plötzlich entsteht ein anderer Weg. Weiteres Beispiel wäre, dass wir immer so Angst vor Bewertung haben. Ne? Es gibt ja so diesen Spruch, du willst immer von allen gemocht werden, du willst es immer allen recht machen. Ja, Gegenfrage, warum eigentlich? Du magst doch auch nicht alle. So, und damit mal sich auseinanderzusetzen, sich zu fragen, ey, wo kommen eigentlich welche Überzeugungen bei mir her, welche Überzeugungen gibt's denn da bei mir so? Und sich dann vielleicht zu fragen, kann es sein, dass dieses Perfektionistische, dieses Getriebensein, all dieser Ehrgeiz, all dieses Machen, Schaffen, Tun, was ich in meinem Leben erlebe, dass das nicht wirklich etwas ist, wo ich einem Ziel entgegenlaufe, sondern in Wirklichkeit etwas ist, wo ich vor irgendwas anderem weglaufe. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir sehr, sehr hilft. Ne? Ich habe oft das Gefühl, man ist dann so perfektionistisch und ist dann so sehr in diesem Trott drin und macht einfach weiter, wie man es schon immer gemacht hat, weil man Angst vor den Gefühlen hat, die dahinter stecken würden, wenn man sich dem mal stellt, wenn man das nicht liefert. Und da kann ich nur empfehlen, Konfrontation, probier das mal aus. Angst kickt immer erstmal voll rein, den Eltern zu sagen, pass mal auf, ich breche das Studium jetzt ab, mach den Job, den ich machen möchte. Die Beziehung, in der ich bin, die mir eigentlich nicht gut tut, vielleicht auch wenn man Kinder hat oder eine Wohnung zusammen. Und jetzt muss man das den Nachbarn sagen und den anderen Eltern im Kindergarten und den eigenen Kindern. Wir trennen uns, das funktioniert hier nicht mehr. Das ist ein Riesen-Pain, das möchte ich gar nicht kleinreden. Aber wie lange willst du das durchziehen, gemeinsam, einsam mit jemandem in einer Beziehung zu leben, wo es eigentlich allen Beteiligten drumherum nicht gut tut, da dann den Mut zu finden und zu sagen, ey, wir müssen uns trennen. Und wenn es nicht direkt die Trennung ist, ich muss einen anderen Weg hier ausprobieren, wir müssen drastisch was verändern, dazu möchte ich uns ermutigen. Wir sind Meister darin, in unserem Kopf so Trampelpfade einzulatschen, vielleicht schon seit vielen, vielen Jahren, vielleicht schon seit der Kindheit, und die laufen wir dann immer und immer wieder lang. Um Mut zu machen, ist unser Hirn aber auch Meister darin, das zeigt die Forschung ganz klar, uns ein Leben lang zu verändern, umzulernen, neue Erfahrungen zu machen. Du kannst nichts löschen aus deinem Kopf wie vom iPhone-Speicher, aber du kannst neue Erfahrungen dazustellen, andere dadurch mehr in den Hintergrund bringen und neue Trampelpfade gehen. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo man dranbleiben sollte. Und das ist dann übrigens für mich auch nicht Selbstoptimierung, um den Bogen ganz zum Anfang zu schließen, zu unserer Gratwanderung zwischen ich will wachsen, aber ich will mich nicht kaputt machen, sondern das ist dann wie bei so einer Pflanze. Ich habe irgendwie immer, ich habe immer ein Efeu vor Augen, was so eine alte Backsteinwand vielleicht an so einem französischen Haus hochwächst. Und stell mir dann vor, man würde ja auch zu so einem Efeu nicht sagen, boah, du bist aber ein kranker Selbstoptimierer, der alles aus sich rausholen will, weil du dein Leben lang weiter wächst. Sondern das liegt in der Natur des Efeus. Und ich glaube, ein Stück weit liegt das auch in der Natur von uns Menschen.
Wir müssen jetzt so langsam zum Ende kommen, leider, Leon. Aber ein, zwei Fragen habe ich noch. Und bei einer Frage bin ich so besonders auf deine Sicht gespannt, weil die Zuhörer oder Zuhörerinnen mögen jetzt vielleicht den Satz ein bisschen hart klingen, aber ich hatte die Christine Thürmer zu Gast, das ist eine der meistgewandertesten Frauen der Welt, und sie hat mir mal gesagt, Jonas, für jedes Leben zahlst du einen Preis. Mhm. Weil sie wandert, also sie ist eine Langstreckenwanderin, sie ist 6 Monate, 8 Monate unterwegs und wandert nur, und sie hat halt gesagt, natürlich, was heißt natürlich, aber sie hat Schwierigkeiten, natürlich einen Mann zu finden. Und für sie ist das aber klar, ich kann auf der einen Seite diese Freiheit, meinen beruflichen Wunsch, diese Leidenschaft nachgehen, aber ich weiß, dass ich vielleicht, so hat sie es selbst gesagt, ich zitiere, einsam sterben werde, weil sie es eben Schwierigkeiten hat, eine Beziehung natürlich zu führen, wenn sie 6 Monate von Mexiko nach Amerika oder nach Kanada wandert, als Beispiel. Und dann habe ich mich so gefragt, wenn wir das jetzt aber übertragen auf unser Leben, auf diese Rollen, die wir ja alle haben, wir wollen der perfekte Mann sein, du hattest es eben angesprochen, der perfekte Ehemann, der perfekte Freund, perfekte Vater, die perfekte Führungskraft, der perfekte Sportler und. So ein bisschen dieses, egal welches Leben wir haben, ob wir jetzt eine Familie haben oder der erfolgreiche Manager sind in einem Unternehmen oder was gegründet haben, irgendwo zahlen wir quasi einen Preis, weil wir eben nicht überall diese 100% geben können. Würdest du damit d'accord gehen oder hast du eine weichere Formulierung? Weil das natürlich schon.
Ich bin großer Freund von harten Formulierungen. Gerade als Psychologe bin ich sehr, sehr dankbar, wenn mir Leute klar sagen, was ist. Ich habe gerade noch vor ein paar Tagen mit einem tollen Suchtforscher in Berlin gedreht und der hat auch so gesagt: Manchmal muss man den Leuten auch einfach klar sagen, was ist. Sie sind süchtig und sie richten hier richtig Unheil in ihrer Familie an und ich bin jetzt hier, um ihnen zu helfen. Ich strecke die Hand aus. Aber diese erste klare Ansage ist wichtig. Deswegen mag ich es sehr, wenn jemand sowas Klares sagt, für jedes Leben zahlst du einen Preis. Und ich kann auch mit der Idee was anfangen. Wir nennen das in der Psychologie Counterfactual Thinking. Das klingt erstmal sperrig, ist aber eigentlich recht einfach erklärt. Gegen die Fakten denken. Ne? Der Fakt von ihr ist zum Beispiel jetzt, dass sie wandert und dass sie tausende Kilometer pro Jahr wandert und sie sagt, deswegen keinen Mann hat. Das ist Fakt. Jetzt kannst du gegen die Fakten denken und dir die ganze Zeit vorstellen, ach, hätte ich doch aber nur einen Mann und hätte ich doch nur damals eine Familie gegründet und hätte ich und könnte ich und täte ich. Das ist das im Prinzip. Und das ist auch toll, dass wir das können, weil das macht uns natürlich neue Visionen auf. Das hilft uns, uns vielleicht auch mal alternative Wege im Leben vorzustellen. Aber es birgt eben auch die große Gefahr, dass man sich irgendwann dann so eine Spirale verfängt und die ganze Zeit nur gegen die Fakten denkt und sich das alles anders vorstellt, als es sein könnte. Ich glaube schon, dass es immer so ein Hadern sein wird. Und mein Bild ist vielleicht so ein bisschen ein anderes. Wir sitzen ja manchmal in so einem Gefängnis aus offenen Türen, weil es zu viele Möglichkeiten gibt und das ist natürlich eine privilegierte Situation, aber ich kenne das von einigen Leuten in meinem Umfeld und habe mich da auch schon bei ertappt, weil es zu viele Möglichkeiten gibt, sitzt man da so paralysiert wie so ein kleines Kaninchen vor der Schlange und geht durch keine dieser Türen, weil man will sich bloß keine Tür zuschlagen, man will keinen Preis für irgendwas bezahlen. Bei mir war das zum Beispiel lange so, dass ich immer dachte, ich muss mir noch so eine Hintertür offen halten. Und ich habe mich ganz lange nicht getraut, bei McKinsey anzurufen und zu sagen, Leute, ich werde nicht kommen, ich kündige den Arbeitsvertrag. Obwohl ich da nie angefangen hatte, hatte ich diesen Arbeitsvertrag unterschrieben, weil ich dachte, das ist mein Weg. Ich habe ganz lange gedacht, ich muss auch noch versuchen, weiter Paper zu veröffentlichen und in der Forschung zu bleiben. Immer so in dem Gedanken, ich brauche noch andere Standbeine und bloß noch andere offenen Türen, die ich nicht zuschlagen möchte. Vielleicht möchtest du noch in die Wirtschaft gehen, vielleicht möchtest du doch eine akademische Karriere machen. Und irgendwann für mich zu akzeptieren, nein, ich lasse jetzt einige dieser Türen, vielleicht auch ganz, ganz viele, zugehen und gehe durch diese eine Tür, Wissenschaftskommunikation, Tour, Bühne, Podcast, das ist, was mich umtreibt, da gehe ich jetzt durch. Vielleicht ist es nicht, dass wir einen Preis dafür bezahlen. Klar habe ich den Preis bezahlt, dass die anderen Türen zugegangen sind. So könnte man sehen, das ist vielleicht ein bisschen pessimistischerer Blick. Wenn wir es etwas optimistischer drehen wollen, danach hast du ja gefragt, würde ich sagen, in dem Moment, wo wir eine Entscheidung treffen, fühlen wir uns oft wohler damit. Und so habe ich es auch erlebt. Ich habe für mich gemerkt, vorher war es so ein Hadern. Du sitzt vor all diesen offenen Türen, weißt nicht, durch welche Tür du gehen sollst und weißt genau, wenn ich da lang gehe und mich entscheide, mein Leben lang zu wandern und keine Familie zu gründen, dann werde ich immer hadern, was hätte sein können. Counterfactual Thinking. Aber in dem Moment, wo ich Fakten schaffe und durch eine dieser Türen durchgehe, habe ich für mich gemerkt, dadurch, dass dann jetzt Tiefe entstehen kann und dass ich sage, ey, ich lege meinen Fokus darauf und ich konzentriere mich darauf und wenn irgendwann mal was schief geht oder was nicht mehr funktioniert, dann muss ich mir nochmal neue Türen erarbeiten. Das tut mir eigentlich ganz gut und dann kann man vielleicht den Preis, den man bezahlt, eher als eine Freiheit wahrnehmen, dass man überhaupt eine Wahl hatte. Ganz viele Menschen auf dieser Welt haben überhaupt keine Auswahlmöglichkeiten, sitzen nicht vor vielen offenen Türen. Und dann finde ich es manchmal so ein bisschen schade, wenn man sagt für sich selber, ohne dass ich ihr jetzt da reinreden möchte, das muss jeder für sich selber interpretieren. Aber wenn ich für mich sagen würde, dass ich diesen Weg gewählt habe, hat mich einen hohen Preis gekostet, weil ich viele andere Türen habe zugehen lassen. Ich könnte es auch mal andersrum sehen, dass ich überhaupt eine Auswahlmöglichkeit hatte, ist doch vielleicht schon ein riesen Pluspunkt gewesen.
Aber danach habe ich ja gefragt, es so ein bisschen positiver zu sehen. Aber da gibt es ja noch so einen Spruch aus den Medien. Wer alle Türen für sich offen lässt, der bleibt das ganze Leben auf dem Gang. Irgendwie in die Richtung. Ich weiß nicht, ob du mal den Spruch gehört hast.
Kann ich was mit tun.
Wir kommen zum Abschluss, Leon. Ich hatte in einer Podcast-Folge, in einem Interview gehört, dass du schon so ein bisschen Vorgeschmack auf deinen letzten Satz in deiner Tour gegeben hast. Ich zitiere. Am Ende erkennen wir, dass alles perfekt ist, wenn wir verstanden haben, dass niemals alles perfekt ist. Bleibt es bei diesem Satz oder hast du das Ende nochmal?
Da bringst du mich jetzt ein bisschen in Bredouille, weil ich noch so ein bisschen damit überlege, ob dieser Satz der ist, den man so mitnimmt, der so hängen bleibt. Ich mag ihn eigentlich total gerne. Es gibt, ich meine, es war Carl Rogers oder William James, eine dieser großen Väter der moderneren Psychologie, die haben gesagt, ich fange an, mich zu verändern, wenn ich akzeptiere, wie ich bin. Und das fand ich eigentlich total schön, weil das erstmal wie ein Riesenparadoxon wirkt, aber deren Hintergedanke ist, wenn ich das nicht akzeptiere, wie ich bin, dann kämpfe ich die ganze Zeit gegen mich. Und erst in dem Moment, wo ich akzeptiere, ey, du bist, jetzt kannst du tausend Sachen aufzählen, ne? Du hast eine Depression, du bist nicht der beste Vater, du bist oft zu gestresst in deinem Job und bist zu perfektionistisch und willst zu viel aus der Psychologie und deiner Wissenschaftskommunikation und deiner Bühnenshow und allem raus und jetzt rede ich mit mir selber. In dem Moment, wo ich das akzeptiere, kann Veränderung anfangen. Das ist ein Satz, mit dem ich sehr, sehr viel tun kann. Und vielleicht wird es noch ein Mix aus den beiden, aber ich mag auch dieses, erst wenn wir akzeptieren, dass niemals alles perfekt ist, dann kann alles perfekt werden. Das mag ich auch, weil das eigentlich so die Kernbotschaft des Abends sein wird. keiner von uns ist perfekt. Und diejenigen, die glauben, sie wären perfekt, da jeder, der von außen drauf guckt, weiß, oh Gott, das sind ja auch die Allerschlimmsten. Also wenn wir erstmal hinnehmen, dass keiner von uns perfekt ist und wir uns dann fragen, wie gehen wir denn mit unserer Nicht-Perfektion um und vielleicht zusammen zu dem Schluss kommen, ey, 7 von 10 reicht aus und ist vielleicht sogar besser als 10 von 10, das wäre für mich eine Botschaft, die, glaube ich, in dieser Zeit, wo so viel nach Selbstoptimierung, nach alles aus sich rausholen, nach KI, die noch besser wird als der Mensch, nach SpaceX-Raketen von Elon Musk, nach Schritte zählen und Longevity schreit, da wäre das, glaube ich, ein gutes Gegengewicht.
Wäre das auch die Antwort jetzt auf unsere abschließende Frage? Du kennst es vielleicht noch aus dem ersten Interview. Das Motto ist ja nicht mehr zu machen, sondern es anders zu machen. Oder hättest du noch einen anderen Impuls, den du gerne mitgeben möchtest? Was könnten wir jetzt zukünftig anders machen?
Nein, ich finde das schön zu sagen, dass wir Dinge anders machen. Ich werde auch den Leuten vor allem nicht Sachen sagen, wo ich sage, das musst du noch zusätzlich als Technik mitnehmen und das musst du noch lernen und können. Sondern eigentlich finde ich es viel charmanter, den Spieß mal umzudrehen und zu überlegen, was könntest du sein lassen und dadurch wird es vielleicht auch besser in einer Welt, wo wir eh schon viel zu viel machen und die To-Do-Listen so lang sind. Aber es ist vielleicht auch wichtig, wenn du sagst, am Ende ist die Botschaft, es anders machen. Ich bin kein Freund von diesen 180-Grad-Wenden. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in meinem Kopf gab es so lange so dieses Szenario, und wenn du hier irgendwann mal, dann schmeißt du alles hin. Und dann wanderst du aus auf diesen kleinen Campingplatz in Südfrankreich und du übernimmst den und dann beginnt das gute Leben. Und ich glaube, viele von uns haben solche Szenarien nach dem Motto, ich gehe raus und hol Kippen und komme nie zurück und lass meine Familie und meine Frau, mit der ich nicht mehr klarkomme, und die Kinder, die immer quengeln, lass ich einfach sitzen und wander aus nach, wo ist er hingegangen, Udo Jürgens? Ich glaube, nach New York oder so, ne? Ich war auch noch niemals in New York oder in San Francisco mit zerrissenen Jeans. Er wollte nur kurz Kippen holen und war dann weg und nie mehr gesehen. Das ist so das, was viele von uns im Kopf haben, wo ich denke, das wäre ja dann alles ganz anders machen. Und wenn das jetzt die Botschaft ist, geht mir das auch wieder zu weit. Ich glaube wirklich viel mehr an Kurskorrekturen. Ich glaube an kleine Schritte, die helfen. Ich glaube, dass das besser ist als die 180-Grad-Wende, weil, sind wir auch mal ehrlich, diese Überlegung, ab morgen mache ich alles ganz anders, die leben ja vor allem davon, dass wir es nicht machen. Und wenn du etwas bei dir verändern möchtest, weil du merkst, es ist zu viel Druck, ich möchte anders mit mir und mit den Menschen in meinem Umfeld umgehen, dann glaube ich, ist der gesündere Weg, sich kleine Schritte rauszupicken, die dahin führen.
Sehr schön, Leon. Ich glaube, du hast heute einen ganz guten Vorgeschmack gegeben. Wir haben einerseits aufgeklärt, auf der anderen Seite einen guten Vorgeschmack gegeben, was auf der Tour die Zuhörer und Zuhörerinnen erwarten könnte. Ich war letztes Jahr auf deiner Tour noch zum Thema Gefühle, kann es deswegen nur wärmstens ans Herz legen, einen Abend mit dem Partner, mit der Partnerin oder mit Freundinnen oder auch, ich war ja auch alleine da, oder auch alleine zu den Shows zu gehen. Du bist, glaube ich, in ganz Deutschland unterwegs. Wann geht's los? Ab November, glaube ich, ne?
Es geht jetzt Ende November los, in dann noch etwas kleineren Städten für diese Previews dieses Jahr. Und dann im Januar gehen die großen Shows los. Das läuft unglaublich gut an. Ich war ein bisschen unsicher bei den Gefühlen. Letztes Jahr war ja quasi die ganze Tour ausverkauft, wo ich mich so gefragt habe, okay, klassisch perfektionistisch, kann man das jetzt toppen oder geht das jetzt so weiter? Und dieses perfektionistisch sein und sich den Druck machen, das scheint doch auch viele abzuholen. Deswegen freue ich mich, dass jetzt schon also zum Teil schon die Städte ausverkauft sind. Es ist sehr, sehr nice. Ich bin unglaublich dankbar und auch ehrfürchtig davor, dass ich das machen darf. Würde mich sehr freuen. Allerdings muss ich auch dazu, wenn wir uns dann wieder sehen irgendwo.
Du bist ja Rhein, das ist ja der Vorteil vom Rheinland. Ich liebe ja das Rheinland. Es gibt so viele Städte, so viele Hallen. Also
kannst dir quasi eine aussuchen. Du wärst wirklich herzlich eingeladen, Jonas. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns da sehen. Ansonsten hier spätestens im Podcast irgendwann nochmal, aber vielleicht ja in echt dann bei der Tour.
Sehr, sehr gerne.
Sehr, sehr freuen.
Ja. Super, Leon. Erstmal vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir. Drück dich von hier. Bis ganz bald. Mach's gut, Jonas.